So, hochverehrte Damen, werte Herren, herzlich willkommen zu einem weiteren komplizierten Abend unserer Vortragsreihe Kraft und Macht der Bilder zur Rhetorik des Visuellen. Also entschuldigen Sie, dass wir Sie wieder umziehen mussten. Sie können mir glauben, ich werde morgen noch energischer protestieren als letzte Woche. Und Sie können mir auch glauben, dass das keinen Menschen interessiert. Aber gut, ich mache es trotzdem unentwegt und irgendwann, vielleicht will die technische Betriebsleitung mir sagen, dass wir doch künftig diese Veranstaltung immer hier machen sollen. Aber mal schauen. Ich hoffe, wir kriegen es geklärt. So, jetzt aber richtig und von vorne. Wir haben den dritten Vortrag in unserer Reihe und wir haben zu Gast Dr. Erich Röhrle. Diejenigen von Ihnen, die vielleicht schon öfter in der Vortragsreihe waren über die neun Jahre, die es das jetzt schon gibt, die haben schon fast jedes Semester Gelegenheit gehabt, von Herrn Röhrle Vorträge zu hören. Was sollten Sie über ihn wissen? Natürlich viel mehr, als ich jetzt erzählen kann und mag, aber ein paar Sätze in Kürze. Herr Dr. Röhrle ist promovierter Philosoph, er hat Philosophie und Kunstgeschichte studiert, und zwar, und das halte ich für als Modell besonders interessant, nach einem Arbeitsleben davor war er als Betriebswirt unterwegs und als jemand, der Finanzen geregelt hat und so weiter. Sie sehen, es gibt noch eine Hoffnung nach dem nach dem Arbeitsleben im Ruhestand dann endlich was Vernünftiges zu machen und Philosophie zu studieren. So, Herr Röhrle wird uns etwas erzählen über die verborgene Quelle der Bildermacht. Und das klingt schon sehr geheimnisvoll. Ich hoffe, Sie sind gespannt. Viel Vergnügen bei dem Vortrag von Herrn Dr. Röhrle.
Vielen Dank für die Vorstellung, Herr Professor Friedrich. Ich freue mich, dass ich auch mal diesen Saal kennenlerne. Das war eine Neuigkeit für mich. Und ich finde es eigentlich hier viel intimer und gemütlicher als da drüben. So kann man es auffassen. Man muss aus allem, was so passiert, das möglichst Beste herausholen. Wir haben ja heute ein Thema, da geht es um Bilder. Sie alle kennen das Sprichwort oder die Redensart, ein Bild, das sagt mehr als 1000 Worte. Naja, da mag was dran sein, aber es sagt nicht nur mehr als 1000 Worte, es sagt auch noch viel mehr darüber hinaus. Was hat ein Bild, was macht ein Bild eigentlich zum Bild? Und vor allem, was ist die Kraft, die dahinter steckt, die ein Bild auf uns wirken lässt, wenn wir es sehen. Was ist ein Bild? Sie alle haben ein Fotoapparat oder ein Handy und knipsen da irgendwas. Das sind alles Bilder. Mit diesen Bildern haben wir es heute Abend nicht zu tun, obwohl es sind genau definitionsgemäß einwandfreie Bilder. Vor einigen Monaten war ich auf einer Reise durch Albanien und da war ich in dessen Hauptstadt Tirana. Da gibt es einen großen Freiheitsplatz. Das Volk hat natürlich seine Freiheit erkämpft gegen die russische Oberhoheit. Und da war an diesem Platz das Nationalmuseum. An der Front des Nationalmuseums oben war ein sehr, sehr großes Mosaik. Und dieses Mosaik möchte ich Ihnen jetzt mal zeigen. Was sehen wir an diesem Bild? Wir sehen eine Frau, die ein Gewehr in der Hand hat. Die ganzen Personen, die da drauf sind, sind in Landestracht. Und nachdem dieser Platz, an dem das Mosaik gezeigt wird, Freiheitsplatz heißt, ist auch ziemlich verständlich, um was es hier geht. Dieses Bild will den Beschauer, den Betrachter, das albanische Volk dazu aufmuntern, um seine Freiheit zu kämpfen. Das heißt, es war bereits geschehen, um die Freiheit dann zu bewahren. Zunächst sagt dieses Bild nichts. Wichtig ist, dass auf diesem Bild an zentraler Stelle diese Frau drin ist. Die Frauen werden heute Abend in meinem Vortrag eine ganz besondere Rolle spielen. Dieses Bild hat aber einen sehr, sehr berühmten Vorgänger, den ich Ihnen nicht vorenthalten möchte. Es ist ein Bild des französischen Malers Delacroix. Es zeigt im Prinzip genau dasselbe. Ein Volk, das um seine Freiheit kämpft. Links und rechts sind die Krieger. Auch hier hat die Frau eine Waffe, ein Gewehr in der Hand. Daneben hat sie noch die französische Trikolore. Was aber dieses Bild besonders interessant macht, vielleicht auch besonders wirkungskräftig, ist das, dass diese Frau ganz offensichtlich oben ohne in den Kampf zieht. So geht dann normalerweise kein Mensch in den Krieg. Das geht in der Regel nicht gut aus. Die Tatsache, dass diese Frau da oben ohne in den Krieg zieht, spielt aber heute Abend in meinem Referat eine wichtige Rolle. Nämlich die Rolle, die dazu führt, woher die Bildermacht eigentlich kommt. Bilder haben eine lange Geschichte. Sie gehen zurück, wenn man wissen will, was dahinter steckt, auf eine Macht, die in uns selber steckt und die von den Psychologen untersucht worden ist. Einer dieser Psychologen, auf den ich mich heute Abend mehrfach berufen werde, ist ein Schweizer Psychologe, Carl Gustav Jung. Und dieser Psychologe hat eine richtige Bilderlehre entwickelt. Er hat nämlich versucht darzustellen, was in diesen Bildern eigentlich dahinter steckt. Und er hat da eine Lehre entwickelt, die man als Archetypenlehre bezeichnet. Unter Archetyp versteht dieser Psychologe eine in jedem einzelnen Menschen vorhandene Veranlagung zu Bildern. Nicht die Bilder selber, eine Veranlagung, die aber sehr, sehr weit nicht nur im persönlichen Unbewussten steckt, nach dieser Lehre von diesem Jung, sondern in einem kollektiv Unbewussten steckt diese Anlage. Aber diese Anlage ist eher sehr hypothetisch. Man kann sie nicht greifen. Nur die Bilder, die da sind, die gezeichnet und gemalt werden, gehen in diese Richtung und deuten darauf hin, dass da im Hintergrund was sein muss. Die Bilder des Unbewussten, dieses Archetypen, machen sich sichtbar im Symbol. In einem Symbol treten dann diese unbewussten Bilder nach dieser Lehre von diesem Jungen an die Öffentlichkeit. Ich sagte gerade eben Symbol. Was ist ein Symbol? Der Begriff des Symbols wird sehr häufig verwechselt oder missbraucht oder falsch gebraucht mit dem Zeichenbegriff. Symbol und Zeichen sind zwei grundlegende Unterschiede, was dies hier meinen Vortrag angeht und auch in der Wirklichkeit draußen. Nehmen Sie ein Beispiel, ein Kreuz. Wie ein Kreuz ausschaut, wissen Sie alle. Was ist ein Kreuz? Ist es ein Symbol oder ein Zeichen? Was ist das? Das hängt jetzt ganz davon ab, was ich mit diesem Kreuz anfange. Wenn ich vor das Kreuz eine 3 schreibe und hinter das Kreuz eine 4, dann heißt ganz klar 3 plus 4. Und dieses Kreuz ist ein mathematisches Zeichen. Völlig eindeutig und klar. Da muss 7 rauskommen und jede andere Lösung ist falsch. Wenn ich aber vor dieses Kreuz den Namen Schiller schreibe, bedeutet das Kreuz was ganz anderes. Das bedeutet nämlich, dass ein Mensch namens Schiller tot ist. Wobei das Todsein ja nicht in diesem Papier oder Kreuzkreuz liegt, sondern es ist eine Tradition, die sich über lange Jahrhunderte mit diesem Zeichen verbunden hat und dieses Zeichen dann zu dem gemacht hat, was man als ein Symbol bezeichnet. Das nur, um den Unterschied klar zu machen zwischen Zeichen und Symbol. Wir haben es heute Abend nicht mit Zeichen, sondern mit Symbolen zu tun. Es gibt nun also harmlose Bilder, wie es die Bilder unserer Hände sind oder unserer Fotoapparate, und es gibt Bilder, die irgendeine Kraft ausüben. Diese Kraft, die dieses Bild ausüben will, ist ganz klar, genauso wie vorhin bei dem Bild in Tirana. Es soll den Betrachter dazu ermuntern, für die Freiheit in diesem Fall zu kämpfen. Ich habe heute Abend vor, Ihnen nicht alle diese Archetypen vorzuführen. Das ist unmöglich. Es gibt, man kann sie an der Zahl nicht benennen, sie gehen in die Hunderte. Aber sie haben einen gewissen Stellenwert. Es gibt bedeutende Archetypen und danach auch bedeutende Darstellungen in den Symbolen oder auch mehr oder weniger nebensächliche. Eines der allerbedeutendsten Symbole ist das Symbol der Frau, die in dieser Zeichensprache, in dieser Symbolsprache auftritt unter verschiedenen Konfigurationen, als junge Frau, als Mädchen, als Kriegerin, als Göttin, als Königin. Und jeder dieser Funktionen ist sie immer ein Ausdruck des dahinterliegenden Archetyps, dargestellt im Symbol einer Königin. Ich möchte heute Abend Ihnen eine ganze Reihe, einige dieser Symbole darstellen, und zwar immer von der Frau. Und zwar deswegen, wenn ich andere Archetypen nehmen würde, den Archetypen des Helden oder des Schatten oder sowas Ähnliches, dann müssten wir unseren Abend in eine Woche verwandeln. Also nur diese Frau als ein Archetyp unter vielen, aber so ziemlich der bedeutendste. Und diese Bilder, die Sie sehen, sind eine Reihe, eine Folge von Frauen, dargestellt in ihren verschiedenen Funktionen. Als erstes zeige ich Ihnen eine Aphrodite, eine Frauengestalt, die Ihnen allen bekannt ist. Es ist eine griechische Göttin, die Göttin der Liebe, die Göttin der Schönheit, aber sie ist in dieser Gestalt, wie wir sie kennen, nicht original. Ihre Geschichte geht sehr, sehr weit zurück in die Jahrtausende. Und jetzt kommt eine kleine Folge dieser Bilder. Nur um Ihnen ein Beispiel zu bringen, zu zeigen, was dieses Symbolverständnis bedeutet und was dieser Archetyp, der dahinter steht, Archetyp der Magna Mater, der großen Mutter, personifiziert von der Jungfrau bis zur Königin, eigentlich zu bedeuten hat. Das nächste Bild dieser Magna Mater-Figur schaut ganz anders aus. Es steht in Ephesus, nicht mehr im Museum, nicht mehr in dem Tempel, wo es hingehört hat, sondern im Museum. Früher war in Ephesus eines der sieben Weltwunder, nämlich der große Tempel genau dieser Göttin. Und in diesem Tempel stand dieses Bild drin, etwa 1,20 Meter groß, heute zu besichtigen im Museum in Ephesus, in Selçuk, in der Türkei. Wenn man davor steht, vor diesem Bild, da packt einen kalte Gausen. Warum? Unter Diana oder unter Artemis, wie es bei den Römern dann geheißen hat, stellen wir uns, bei den Griechen geheißen hat, stellen wir uns in der Regel etwas anderes vor. Eine schneidige junge Frau mit Pfeil und Bogen und so weiter. Und was wir hier sehen, hat ja mit dieser Vorstellung gar nichts mehr zu tun. Es ist auch nicht diese Artemis oder diese Diana. Diesen Namen hat sie nur bekommen, weil ihr eigentlicher Name im Laufe der Jahrtausende verschwunden ist. Es ist ein uralter Name, den diese alten Machtfrauen gehabt haben. Es ist nämlich die babylonische Göttin Ishtar, die dahinter steckt. Das haben im Laufe der Jahrhunderte, im Laufe der Jahrzehnte dann die Archäologen und die Kulturgeschichte so ausgekriegt. Wir sehen hier eine Frauengestalt, die mit den Opfergaben, die ihr dargebracht werden, Stiere beispielsweise, fast behängt und bekleidet ist. An ihrer Brust sieht man Stierhoden als Zeichen der Kraft, die diese Opfertiere auf die Figur der Göttin übertragen haben. Und dann als besonderer Status ihrer Gottheit ihre Krone und dann die beiden Tiere, die ziemlich verkrüppelt sind. Aber diese Verbindung von Gottheit und Tieren ist bei diesen Frauenbildern sehr, sehr häufig. Sie zeigt sich hier als Herrin der Tiere. Aus der Tierwelt ist ja ganz früher dieses Frauenbild auch hervorgegangen. Dieses Bild hier stand lange Jahre, Jahrzehnte in Ephesus, bis dann dieser Tempel abgebrannt worden ist oder abgebrannt ist. Vor diesem Bild hat schon Paulus gepredigt und hat Ephesus dann keinen großen Eindruck hinterlassen. Ein anderes Bild dieser Gottheit, dieser Ishtar, ist die Lilith. Es ist ein Relief aus der sumerischen Zeit. Wir sind also jetzt, was die Jahrhunderte angeht, schon weit zurück ins 5., 6., 7. Jahrhundert vor der Christi Geburt. Auch dieses Bild, dieses Relief zeigt die Gestalt der Göttin. Dargestellt, und das sieht man daran, dass sie diese dreifache Krone auf dem Kopf hat. In der Hand hält sie die Symbole ihrer Macht. Sie steht auf einem Löwen und auch rechts und links wieder sind Tiere. In diesem Fall sind es Eulen oder so etwas Ähnliches. Ein nächstes Bild. Hier zeigt sich jetzt die Göttin in ihrer Gestalt als Königin noch ausgeprägter mit dieser riesigen großen Krone oben. Es ist die Göttin Kybele, eine der bedeutendsten Göttinnen im kleinasiatischen Raum. Auch dieses Bild zeigt deutlich oder will in diese Richtung gehen, was diese Frauengestalt in Betrachter auslösen soll. Eines der ältesten Darstellungen dieser Muttergottheit, deren Name jetzt gar nicht mehr bekannt ist, wurde gefunden in der Hauptstadt der Hethiter in Hattusha. Es ist eine Muttergöttin, die zeigt ihre Muttereigenschaft in dem Moment, wo sie gebiert, ihre Niederkunft. Auch hier links und rechts auf ihrem Thronsessel sind Löwen oder Tiger, die ihre Gewalt über die Tierwelt, aus der sie früher in der vorgeschichtlichen Zeit hervorgegangen ist. Ein letztes Bild dieser Reihe. Im Alter nicht mehr zu unterbieten oder überbieten. Es ist die vor wenigen Jahren gefundene Venus, genannt Venus vom Hohlen Filzen, in der Nähe von Blaubeuren, mit dem bescheidenen Alter von 40.000 Jahren. Dieses aus Elfenbein geschnitzte Figürchen, Sie sehen ja, es ist kaum fingergroß, zeigt eigentlich das Wesentliche, worauf es ankommt. Sie können das Ding jederzeit in Blaubeuren im Museum besichtigen, da ist es hinter Panzerglas aufbewahrt. Meine Absicht war, Ihnen einen kurzen Eindruck zu geben, was man unter einem Symbol sich vorstellen kann. Alle diese Frauengestalten sind Symbole, aber Symbole von was? Was wollen diese Gestalten, diese Symbole ausdrücken? Sie wollen auf den Beschauer eine Macht ausüben. Sie haben alle eine mehr oder weniger kultische Bedeutung gehabt. Und die Leute, die das betrachtet haben, sind ja dem Zauber dieser Darstellungen sicher mehr oder weniger erlegen. Ich sagte, diese Bilder üben eine Macht auf uns aus. Aber jetzt der Knackpunkt. Wie machen Sie das? Da komme ich jetzt zum zweiten Teil meines Referats. Wenn Sie sich erinnern, ganz am Anfang, diese Dreiteilung. Macht wird ausgeübt durch Energie. Um irgendwas zu bewirken, brauchen wir Energie. Ohne Energie läuft nichts. In der Außenwelt und auch nicht in unserem Körper, in unserer Innenwelt. Sie kennen sicher alle viele Energieformen, die es gibt. Es gibt akustische Energie, elektrische, kalorische, kinetische, magnetische, mechanische und alles Mögliche. Unsere Hochschulen sind voll davon, die Umwandlungsmöglichkeiten dieser Energien eine in die andere zu erklären. Eine Energieform fällt generell in diesen Aufstellungen, nämlich die seelische Energie. Woran liegt das? Nun, es liegt einfach daran, dass die Leute der Meinung sind, die seelische Energie, die gibt es gar nicht. Das ist irgendwie eine Redensart, um was zu erklären oder was darzustellen oder zu predigen. Mein psychologischer Gewährsmann, dieser Schweizer Tiefenpsychologe Carl Gustav Jung, ist da etwas anderer Meinung. Er spricht der seelischen Energie nicht direkt, er hält schön die Fakultätsgrenzen ein, aber seinen Schriften kann man entnehmen und noch mehr seinen Briefen, dass er die seelische Energie eigentlich gleichsetzt mit den anderen Energieformen. Und die Frage ist nur, wie die eine Energieform in die andere dann umgewandelt wird. Diese Art Energie, seelische Energie, hat nicht mal dieser Jung erfunden. Sie stammt von einem noch berühmteren Psychologen, nämlich von Freud. Sigmund Freud hat diesen Begriff der seelischen Energie zum Inhaltspunkt, zum Hauptpunkt seiner Lehre gemacht. Die psychologische Lehre von Sigmund Freud beruht ganz auf dem Begriff der seelischen Energie. Er hat ihm nur einen anderen Namen gegeben. Er spricht nicht von seelischer Energie, die meint er damit, sondern er spricht von der Libido. Und er macht kein Geheimnis daraus, was er unter dieser Libido versteht. Es ist die sexuelle Energie. Freud ist der Meinung und Jung folgt ihm damit, dass jede Energieform, jede seelische Energieform, die wir in uns haben, in irgendeiner Weise auf sexuelle Energie zurückzuführen ist. Selbst in ihrer Hochform, wo man gar nicht mehr davor spürt, dass der Ursprung in diesem Gebiet liegt, erklärt Freud damit, dass eben diese Energie von dann sublimiert in höhere Sphären gehoben wird. Ein Dichter wie Schiller oder Goethe, diese Gedichte sind ja einigermaßen, nicht immer, aber in der Regel, nicht sexuell. Aber wo sich diese sexuelle Energie sehr deutlich zeigt, wo sie überhaupt nicht so sehen ist, ist in anderen Bildern. Die brauche ich Ihnen gar nicht zeigen, die können Sie alle. Es sind die Bilder unserer Werbung. Ein Auto verkauft sich doch viel besser, wenn eine hübsche, schlanke Dame auf dem Kühler sitzt. Das macht sich gut und einwandfrei. Werbung ohne Bilder läuft überhaupt nicht. Werbung ohne weibliche, ist schlecht, ohne Sex in der Anspielung läuft überhaupt nicht. Und das gilt ja nicht nur für die Werbung, das gilt für die Dichtung, das gilt für die Musik, für die Oper von Mozart bis die ganze Reihe durch. Meine Frau guckt etwas kritisch, aber es ist tatsächlich so. Ne? Gucken Sie mal ein Programm oder die Filme an. Das ist immer dasselbe Thema in tausend und abertausend Variationen. Und man kann natürlich sagen, seelische Energie, gibt es die oder gibt es die nicht? Kann man das beweisen, dass es die gibt? Ja, das kann man. Den Beweis kann jeder von Ihnen selber führen, auf eine ganz einfache Art und Weise. Ich empfehle Ihnen, wenn Sie das nicht glauben wollen, einmal 3 bis 4 Wochen Ihrem Körper keine chemische Energie zuzuführen, in Form von Zwiebelroschbraten oder ähnlichen Gemüsen. Dann werden Sie nach 3, 4 Wochen sehr schnell merken, wo Ihre seelische Energie geblieben ist. Sie haben keine mehr. Sie gehen schlicht und einfach ein. Das ist also die Sache mit dieser seelischen Energie. Das hätten wir jetzt geklärt. Jetzt kommt der letzte Punkt. Wie schafft es eigentlich, diese seelische Energie auf uns zu wirken? Wie schafft es diese Energie auf uns einen Einfluss zu nehmen? Und jetzt kommt die Verbindung dieser Energie mit den Bildern. Geht von Bildern eine Energie aus? Es geht keine Energie von den Bildern aus. Die Bilder sind aus Papier oder aus Leinwand oder sind aus Marmor oder aus Gold, aber es geht von diesen Bildern keine Energie aus. Die Energie ist etwas ganz anderes. Die Energie geht von innen aus, von dem Betrachter. Und diese Bilder haben nur eine Funktion, der Energie die Richtung zu geben. Stellen Sie sich vor, Sie haben einen Elektromotor oder Ihr Auto. Das läuft doch nur, wenn Sie die Steckdose nehmen oder wenn Sie Benzin reingießen. Also elektrische Energie oder chemische Energie. Ohne diese Energie läuft Ihr Motor nichts. Es ist ein reines Objekt zum Angucken oder das Museum zu stellen. Und genau dasselbe macht das Bild mit Ihnen. Ein Bild hat keine Energie. Es verwandelt die Energie, die in Ihnen steckt, die im Körper steckt, durch die katalytische Wirkung, die dieses Bild hat, verwandelt diese Energie in Ihre Arbeitskraft oder in diese Richtung, die das Bild anstrebt. Ganz am Anfang eben in diese Richtung eines Freiheitskampfes. Das ist eigentlich das ganze Geheimnis der Angelegenheit. Ich habe Ihnen gesagt, wie diese Bilder zustande kommen, die Wirkung dieser Bilder. Sie beruht auf den Symbolen, die zurückzuführen sind auf diese geheimnisvollen Archetypen, die im Unbewussten bei uns ruhen. Was ich Ihnen hier erzähle, sind alles Theorien. Man kann die sehr schlecht beweisen, abgesehen davon die Sache mit dem Zwiebelroschbraten. Aber in der Regel sind es Theorien, von Theorien leben wir alle. Und wir versuchen mit gängigen Theorien das uns zu erklären, was wir nicht verstehen können. Und der Inhalt meines kurzen Vortrags ist einfach der, die Bilder, die wir sehen, und je mehr sie diesen Symbolen entsprechen, umso wirkungskräftiger sind sie, umso einen höheren Wirkungsgrad haben sie. Jeder Motor hat einen Wirkungsgrad. Eine Maschine mit 20% Wirkungsgrad ist nicht besonders effektiv. Unsere Autos fahren nicht viel besser. Aber es gibt Geräte, Transformatoren, die haben einen Wirkungsgrad, der liegt nahe bei 100%. Und es gibt Bilder, unsere eigenen Fotos, die wir machen, haben keinen sehr hohen Wirkungsgrad. Auf uns vielleicht schon, persönlich, wenn man es einem Fremden zeigt, da guckt das Bild an und sagt, was soll das eigentlich? Aber diese Bilder, die die Allgemeinheit betrachtet, die für die Allgemeinheit da sind, da ist die Sache ganz anders. Die sprechen einen großen Kreis an und auf dieser Wirkungskraft, auf dieser Sache, auf diesem Allgemeinheitsgrundlage, die diese Bilder haben, auf dieser Grundlage besteht die Kraft, die Wirkung, die die Bilder auf uns ausüben. Es sind eigentlich Katalysatoren, die die seelische Energie in eine bestimmte Richtung richten. In diesem Fall, Leute, kämpft für die Freiheit. Das, meine Damen und Herren, war, was ich Ihnen sagen wollte. Ich danke Ihnen.
Ja, herzlichen Dank für die, sagen wir mal, Einführung in die Jungsche Gedankenwelt und die Auseinandersetzung mit den Bildern. Ich glaube, da ist womöglich die eine oder andere Frage offen oder angeregt. Ich hätte da schon ein paar. Mir ist es noch nicht so ganz klar geworden, die Archetypen, konkretisieren die sich in, sagen wir mal, einem Symbolbestand, der verallgemeinert ist, der sozusagen uns allen zugänglich ist, ungeachtet unserer Kultur, oder ist das an die Kultur gebunden? Das wäre meine erste Frage.
Es gibt die Symbole oder Bilder, die sind an keine Kultur gebunden oder sie sind an eine Kultur gebunden. Das hängt ganz davon ab, wer sie hergestellt hat. Diese eine Figur, diese Venus vom hohlen Felsen, ist an diese Kultur gebunden, die die Leute damals hatten. An diesen kleinen Kreis von Jägern und Sammlern, die da im Donautal wo gelebt haben. Dagegen, ich habe einige Bilder gar nicht gezeigt, aber man kann es ruhig erwähnen, Sie alle kennen die Tausenden von Madonnenbildern, die es gibt. Angefangen von den Weihnachtsbildern bis hin zu der Madonna, wo sie eine Krone aufträgt und ein Zepter in der Hand hat. Diese Bilder sind natürlich sehr, sehr weit verbreitet, sogar weltweit. Und wir üben auf diese Art und Weise ihre Wirkung aus. Beides gilt, je nachdem, ob sie einer kleinen Kultur entspringen, ganz am Anfang, wo es also nur ein paar hunderttausend Menschen gegeben hat, oder später, wo es die Millionen angeht. Nur um einen Gegensatz zu bringen.
Bis Sie Ihre erste Frage formulieren können, frage ich noch ein bisschen weiter. Geht Jung dann davon aus, dass bestimmte Symbolgruppen, zum Beispiel die Überhöhung der Frau in bestimmten Kontexten, die wir vorher gesehen haben. Ja, diese Urmutter, Königin und so weiter, diese ganze Gruppe von Symbolen. Versucht er sich an einer Erklärung, woher das kommt? Also sagt er beispielsweise, das ist ein Rückgriff auf das Matriarchat, und immer dann, wenn irgendwo mal in einer Kultur ein Matriarchat war, dann wirkt sozusagen diese Symbolgruppe weiter, ungeachtet dessen, dass das Matriarchat vielleicht, ich bin mir da nicht so sicher, nicht mehr herrscht?
Jung geht noch viel weiter zurück. Er geht zurück eigentlich in seinem Verständnis des Archetypen bis in die materielle Welt. Er stellt fast eine Verbindung her zu der Materie. Also er geht weit zurück über die ganzen Anfänge der bildhaften Gestaltung. Und deswegen, daher rührte auch diese unanschauliche Gestaltung dieser Archetypen. Man kann sie nicht sehen, man weiß nur, oder versucht klarzumachen, dass sie da sind. Sie zeigen sich nicht direkt, sondern man sieht sie nur in einer ganzen Reihe von Symbolen. Und im Beispiel der Frau beginnt dieses Symbol eben bei der Venus im hohlen Felsen und hört zum Beispiel auf bei der Maria der Maienkönigin oder bei der Marilyn Monroe. Man muss im Klaren sein, diese Schauspielerin ist ja eine Repräsentation dieser Magna Mater, und darauf beruht ihre Werbewirksamkeit.
Ja, haben Sie Fragen? Wenn nicht, dann plaudere ich einfach noch weiter. Ich will Sie nicht draußen lassen. können wir eine andere Gruppe vielleicht nehmen? Also ich möchte gerne wissen, ob das wirklich funktioniert, was sich der Jung da
ausgedacht hat.
Einen anderen Archetypen.
Nehmen wir den Archetypen des Großen, des alten Weisen. Dieser Archetyp, der beginnt, wenn man das Märchen nimmt, wie heißt das eine Märchen, wo dieser Hans im Glück, dem kann passieren, was will. Er ist immer oben auf. Der stapelt sich bis hinauf zu den Königen, die in den Märchen immer wieder vorkommen. Und wenn wir gerade bei den Märchen bleiben, es ist auffallend, diese Könige, die da auftreten, die verhalten sich meistens so, wenn sie die Märchen durchlesen, als ob sie von vornherein schon wissen, was hintendrein rauskommt. Mir fällt da gerade das Märchen vom Froschkönig ein. Das kennen Sie ja alle. Da fällt also dieser Prinzessin der Spielball in den Brunnen und das hätte sie gern wieder. Und da kommt ein Frosch und sagt, er holt den Brunnen, den Ball da raus, wenn er einen Kuss kriegt. Auch hier spielt so ganz leicht diese Sexuelle ein. Natürlich wehrt sich das Mädchen zu einem Frosch da, einen Kuss zu geben. Und was macht sie? Sie geht zu ihrem Papa, zum König, und möchte dort eine andere Lösung erreichen. Was sagt der König, der alte Weise? Geh du ruhig hin und mach du das. So sinngemäß läuft es. Und dann gibt aber diese Prinzessin dem Frosch widerwillig einen Kuss und nach ist ein Prinz. In dieses Spiel, diese Figur des alten Weisen, das übertragen wir auch oft auf Personen in der Wirklichkeit. Bei der Frau Merkel haben wir nicht Probleme, aber viele alte Politiker, ich denke an den De Gaulle, an den Adenauer, wie sie sich diese Szene vereinigt haben und damit die deutsch-französische Erbfeindschaft überwunden haben. Das spielt in diesem Bild, wie man das gesehen hat, das war die zündende Figur, das zündende Ereignis für die deutsch-französische Aussöhnung. Da zeigt sich die Wirkung, die diese alten Männer in dieser archetypischen Gestalt, wie ich muss sagen, mit der alten Weisen auf die Völker gewirkt haben.
Kulturgeschichte ist natürlich voll von Bildern mit Kunstgeschichte.
Voll von Bildern
ja. Mit alten Weisen. Okay, also, versteht es richtig, der gute Carl Gustav Jung hat sozusagen ein ganzes Raster von Archetypen ausgebildet.
Ja. Und, es gibt Dutzende Archetypen.
Und die sind, wenn wir von dieser Theorie ausgehen, wiederfindbar in unserem Bilderbestand, zumindest in dem Bilderbestand, der eine Wirkung ausübt, die über unsere privaten Interessen hinausgeht.
Ja, und der Jung, wenn er mal so Bilder sieht, der legt sich darauf an, hinter jedem Bild, und wenn es noch so profan ist, versucht er, im Interesse der Erläuterung der Sache darzustellen, welcher Archetyp da dahinter stehen könnte. Ich möchte dazu sagen, diese Archetypenlehre von Jung ist nicht unumstritten. Das sind viele andere Meinungen, aber es scheint die einzige Lehre zu sein, die in einem sehr großen Umfang den Tatbestand nicht nur der Psychologie, sondern weit darüber hinaus auftritt, verständlich zu machen.
Hat es für die Kunstgeschichtler, die Kunsthistoriker, einen Impuls gegeben? Ist es so, dass in der Kunstgeschichte man versucht, auch mit diesen Archetypen zu arbeiten und sie sozusagen zur Klassifizierung von Bildern zu nutzen?
Nein, ist mir nicht bekannt. In der Kunstgeschichte ist der Begriff des Archetypen, soweit ich weiß, nicht angekommen. Da muss man aber sagen, das sind Kunstgeschichtler, das sind Ärzte. Der Berührungspunkt ist eigentlich nicht gegeben. Obwohl natürlich die Kunstgeschichte, ich mache das ja, ich habe ja diese Bilder genommen aus der Kunstgeschichte und habe sie mit der Archetypenlehre versucht zu erklären. Das ist naheliegend. Hinter jedem Bild steckt ein Archetyp verborgen. Und je wirkungskräftiger, je allgemeiner ein Bild ist, umso mehr wirkt sich dieser Archetyp aus. In unseren persönlichen Bildern, die Sie und ich fotografieren, da steckt dies kaum dahinter oder nur in minimalen Prozentsätzen. Aber in der wirklichen großen Kunst, und ein Kunstwerk wird in der Bevölkerung oder auch in der Kunstgeschichte umso mehr als großes Kunstwerk angesehen, ohne dass man weiß, dass die betreffenden Kritiker wissen, da steckt ein Archetyp dahinter, was ein Psychologe sagen würde. Nehmen Sie die vielen Bilder von Picasso. Die ganze Wirkungskraft, es sind viele Frauenbilder drunter, oft nur mit wenigen Pinselstrichen an die Wand oder das Papier gemalt. Die Wirkungskraft würde Jung damit erklären, da steckt der Archetyp der Frau, der Magna Mater, der großen Mutter, der Königin dahinter.
Ja, bedeutet das jetzt, gerade bezogen auf dieses Bild hin, dass der Delacroix gar nicht anders konnte, als die Freiheit zu symbolisieren durch eine Frau mit einer Waffe in der Hand?
Na, er hätte sicher anders machen können, aber er hat sich gedacht, wenn er dann anstelle von der Frau einen bärtigen Krieger hinstellt, dann kauft ihm noch ein anderes Bild ab.
Ja, gut, aber dann wäre er ja nicht archetyp-spezifisch gemalt, sondern er hätte dann, wie gesagt, das, jetzt hat er es aus ökonomischen Gründen an Ihrer Ansicht so gemalt.
Also der Jung, Entschuldigung, der Delacroix hat sicher nicht nach psychologischen Gründen das Bild gemalt. Da wollte ein Bild malen, das den Kampf der Bevölkerung um die Freiheit zeigt. Dass er dabei diese Frauen in den Vordergrund gestellt hat, hat ihm sein Unbewusstes eingebrockt, würde Jung sagen.
Also doch, er konnte gar nicht anders.
Ja, aber Delacroix weiß es nicht.
Unbewusst heißt nicht, dass man keine Wahl hat. Aber an der Stelle würde ich Jung ganz klar widersprechen. Ich glaube nicht, dass Maler sozusagen vom Archetypus dann eingeholt werden, sondern ich glaube, dass sie mit ihrem Wissen über Bildwirkung ganz entschieden solche Symbole wählen. Ob sie die jetzt in einem jungschen Vokabular fassen würden, das steht vielleicht auf einem anderen Blatt. Delacroix konnte Jung noch nicht kennen. Was für die meisten Maler gilt. Aber sei es drum, ich glaube, dass sie über die Wirkungsmacht von Symbolen natürlich sehr, sehr gut Bescheid wissen und die auch ganz gezielt einsetzen. Die ganze Inszenierung hier dieses Bildes ist ja nicht eine, die zufällig ist, sondern die sehr genau komponiert ist und ganz entschieden gemacht ist, um also von der Perspektive angefangen, um die Bildwirkung zu steigern und so weiter, der wusste schon sehr, sehr genau, was er tut. Er wusste es nur noch nicht in ein jungsches Vokabular zu bringen.
Naja, der Delacroix wollte sich gar ein junges Vokabular, aber man versucht eben, oder ich versuche, und auch das, was ich da gelesen habe drüber, man versucht irgendwie in diesen Bildern was zu finden, was das Bild so anregend macht. Man braucht diese Archetypenlehre nicht anerkennen. Ich sagte schon vorhin, sich nicht so sehr weit verbreitet, aber sich eine der wenigen Lehren, ich weiß keine andere, die erklärt, wie diese Bilder funktionieren könnten.
Also eine Form der Modellbildung, und wir bilden immer Modelle, Erklärungsmodelle, um uns einen Zugang zu schaffen. Und es ist sicherlich ein Modell, das man womöglich mal auch wie in einem Cluster durchexerzieren könnte, um zu schauen, wie weit kommt man denn. Und wie weit ist die Erklärungskraft, wenn man das durchspielt und richtig anzuwenden versucht. Da hinten haben wir eine Frage. Ja, bitte. Ich würde die Frage dann nochmal wiederholen, damit wir sie A auf dem Tonband haben und B jeder hören kann.
Kann man denn alle Bilder in diese Archetypenlehre einordnen oder gibt es welche, die rausfallen?
Können alle Bilder in die Archetypenlehre eingeordnet werden oder fallen manche raus? Ich glaube, die Antwort haben wir schon gehört, aber womöglich.
Ob alle Reihen passen, das weiß ich auch nicht. Aber es passen sicher sehr viele Reihen. Und es passen umso mehr Bilder rein, je weiter zurück man in die Vergangenheit geht. Das ist merkwürdig. Das liegt natürlich daran, dass in der Vergangenheit sehr viele Bilder, kirchliche Bilder waren. Und man kann ja sagen, und Jung behauptet es, die Kirche macht nichts anderes als Bilder, als Archetypen zu verwalten.
Vielleicht wär tatsächlich interessant zu schauen, setzt man mal voraus, dass an Jungs Lehre irgendwas dran ist, welche dieser Archetypen wir inzwischen auflösen. Ob die alle tatsächlich noch so wirkungsmächtig sind, wie sie lange Zeit waren. Ich habe da so meine Zweifel. Ich habe den Eindruck, dass wir in vielen Punkten unsere Kultur gerade mächtig umgraben und verändern. Und dass womöglich manches Wissen oder manches, sagen wir mal, kulturell Unbewusste, ja, muss sozusagen auch gepflegt werden, damit es noch wirken kann. Und ich bin mir nicht sicher, ob das tatsächlich der Fall ist. Wenn Sie anschauen, wie wir heute in eine Kirche gehen und uns die Bilder anschauen, das ist wahrscheinlich ein etwas anderer Vorgang, als das lange Zeit geschehen ist. Ich glaube, wir sind an manchen Punkten bei weitem nicht so bibelfest wie Generationen vor uns. Das heißt, wir dekodieren die Symbole nicht mehr. Wir können sie nicht mehr entschlüsseln. Und dann, glaube ich, ist es die Frage, ob ohne den Kontextbezug, in diesem Fall Religion, Bibel und so weiter, ob dann diese Archetypen tatsächlich noch die Wirkmacht entwickeln können, die sie entwickeln, wenn der Kontextbezug noch da ist, wenn das Verständnis noch gegeben ist.
Ich glaube, ohne Kontext läuft überhaupt nichts. Es ist immer eine sehr ausschlaggebende Angelegenheit, der Kontext. Bei dieser Archetyp, der Archetyp der Magna Mater, der großen Mutter, also angefangen von der Jungfrau bis zur Königin, noch einer ist, der vermutlich sehr wirkungskräftig ist. Das sieht man daran, dass er in der Reklame immer noch gut funktioniert.
Ich glaube, das sieht man auch daran, dass es nach wie vor Mütter gibt.
Auch das, ja, ja.
Tatsache,
naja.
Das läuft weiter.
Noch,
die Kirche
noch.
Nicht. Ja, noch, ja. Also ich glaube, dass dadurch natürlich tatsächlich der Bezug bleibt. Ja, haben Sie weitere Fragen? Nun gut. Ja, bitte.
Mir fällt ein Gedanke ein. Ein Bild zu beschreiben, sagt ja auch immer was vom Betrachter aus. Und wie wurde mein Bild beschrieben? Im Wortsinn, ich muss es lesen. Eine Hafenszene als Ruin, ich weiß nicht, ob Raphael war, keine Ahnung, ich weiß nicht mehr. 15. Jahrhundert, 16. Jahrhundert. Und halt eine Werkstatt da drin, ein Schiff eingefahren, kaputt und halt die Hafenszene wurde halt sehr, sehr mächtig, sehr kraftvoll beschrieben. Und ich habe es nicht mehr ganz genau drin, aber jedenfalls war es auch, gibt es halt auch, wenn ich in Richtung Libido gehe, halt der Hafen, die Ehe, daraus Kraft schöpfen, das war auch so ein Bild gewesen, was mir in Erinnerung geblieben ist.
Und
stimmt das?
Ihre Frage, also ich fasse mal kurz zusammen. Also Sie haben eine Bildbeschreibung gesehen, gelesen, ja. Richtig? Von einem Bild, einer Hafenszene, ein Schiff liegt in einer Werfthalle, ja, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, und Sie fragen sich, ob da eine Erklärung im Anschluss an Jung, Freud möglich ist mit Libido-Thematik. Und Ihre Ausgangsthese war, die Beschreibung eines Bildes hängt immer auch von dem Betrachter ab, was er darin sieht. Jetzt die Frage sozusagen, kann man das in dem Kontext so interpretieren? Hat der Beschreibende das so interpretiert? Oder ist das Ihre Assoziation? Dann müssten wir jetzt Sie fragen.
Ja,
ob
das ist auch ein paar Tage her, das ist so ein Gedankenbild, Collage, kann ich gar nicht mehr direkt.
Okay. Also.
Der Betrachter, wenn ich was sagen darf, ist bei der ganzen Sache die Hauptperson. Ohne Betrachter wirkt kein Archetyp und wirkt kein Symbol. Das Ding ist ohne Betrachter ein Stück nutzloser Leinwand. Im Betrachter wirken ja diese Vorstellung, diese Archetypen. Das Bild selber ist nur ein materieller Katalysator. Bringt der Sache gar nichts bei. Der Betrachter ist das Ausschlaggebende. Ohne Betrachter läuft überhaupt nichts. Das gilt immer.
Aber dann muss man ja wahrscheinlich sehr stark unterscheiden zwischen gegenständlicher Malerei
natürlich,
und abstrakter Malerei.
Da haben Sie völlig recht. Ja, ja. Haben Sie recht.
Ich meine, bei abstrakter Malerei gehen ja die Ansichten oft diametral
auseinander. Das hat der Jung nicht erlebt, da wird er einpacken wahrscheinlich.
Keine archetypische Grundhaltung mehr feststellen.
Das würde mich auch interessieren, was der Jung dazu sagen würde, zu unserer modernen abstrakten Malerei. Ich könnte mir vorstellen, er klappt das Buch zu. Ich weiß nicht, was er machen würde.
Ja, oder er sieht darin Abstraktionen von Symbolen, ja. Wie auch immer.
Also Sie müssen die Sache mit jungen Archetypen als Versuch auffassen, etwas zu verstehen, etwas zu erklären. Wenn jemand einen besseren Versuch macht, selbstverständlich, ganz klar. Das gilt für all unsere Wissenschaften. Was heute Mode ist, was wir heute versuchen zu erklären, das ist morgen der Schrott von gestern.
Diesen schönen Satz, die Wissenschaft einer Zeit spiegelt den Stand, den aktuellen Stand des Irrtums.
Gilt auch für Jung natürlich.
Ja, womöglich. Aber um es nochmal zusammenzufassen, wie ich das verstanden habe, also ich breche es mal in eine sehr einfache Sprache runter. Jung geht davon aus, dass ein bestimmtes Repertoire an Archetypen, an Grundsymbolik in uns verankert ist, sozusagen als kulturell Unbewusstes in unserem Bestand. Und Bilder lösen sozusagen den Reflex aus, eine Verbindung zu schaffen zu einem bestimmten Archetyp. Also das Bild ist sozusagen, drückt sozusagen auf den Klingelknopf Archetyp, der in uns drin ist.
Bild auf dem Weg über das Symbol. Bild, Symbol, Archetyp, so geht dieser Pfad zurück.
Nun denn?
Nach Vorstellung von Jung.
Dann schauen wir mal, ob wir am Ende des Semesters mit Jung arbeiten wollen oder noch andere Modelle präsentiert bekommen zum besseren Verständnis unserer Bilder. Ich glaube zumindest, dass eins klar ist, wir sollten herausfinden, wie wir sie verstehen und was sie mit uns machen. Da haben Sie doch ein abendfüllendes Programm. Ich wünsche Ihnen viel Spaß dabei, herauszufinden, wie die Bilder wirken. Vielleicht sehen wir uns am nächsten Montag wieder. Da kommt Professor Klaas Ruising und wird fragen, ob wir alle elektronisch gedopt sind. Schauen Sie mal, dass Sie nicht zu viele Drogen bis dahin nehmen und freuen sich auf den nächsten Montag. Herzlichen Dank, Herr Wörle. Schönen Abend Ihnen.